Während eines Erdbebens in Armenien im Dezember 1988 wurde das Land innerhalb von nur 4 Minuten dem Erdboden gleichgemacht. Über 30.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Kaum hatten die Erdstöße aufgehört, eilte ein Vater zu seiner Grundschule, um seinen Sohn zu retten. Als er ankam, sah er, dass auch dieses Gebäude völlig in Trümmern lag. Sofort lief er auf den großen Schuttberg, um seinen Sohn zu suchen, denn er erinnerte sich an ein Versprechen, das er seinem Kind mal gegeben hatte. Er hatte ihm gesagt, egal was passiert, ich werde immer für dich da sein. Von diesem Versprechen angetrieben, suchte der Vater die Stelle, an der etwa das Klassenzimmer seines Sohnes gelegen haben musste. Dann begann er, die vielen Steine wegzuräumen. Andere Eltern kamen und weinten um ihre Kinder. Es ist zu spät, riefen sie dem Mann zu. Du weißt, dass sie alle tot sind. Du kannst nicht mehr helfen. Sogar ein Polizist riet ihm doch aufzuhören. Aber der Vater hörte nicht auf sie. 8 Stunden lang grub er, dann 16, dann 32 Stunden lang ununterbrochen. Seine Hände waren wund, seine Kräfte aufgezehrt, aber er weigerte sich immer noch aufzuhören. Schließlich, nach 38 aufreibenden Stunden, schob er einen Steinbrocken beiseite und hörte die Stimme seines Sohnes. Er rief den Namen des Jungen, Arman, Arman, bist du da? Und eine Stimme antwortete ihm, ja, Papa, ich bin's. Dann fügte der Junge die unschätzbar wertvollen Worte hinzu. Ich sagte den anderen Kindern schon, sie sollten sich keine Sorgen machen. Ich sagte ihnen, wenn du lebst, dann würdest du kommen und mich retten. Und wenn du mich rettest, dann würden ja auch alle anderen hier gerettet werden. Denn du hast mir doch versprochen, egal was passiert, ich bin immer für dich da. Ihr Lieben, hat Jesus uns nicht das Gleiche versprochen? Als er ahnte, dass man ihn bald verhaften würde und dass er am Kreuz sterben würde, da hat er sich lang von seinen Jüngern verabschiedet. Er sagte ihnen, erschreckt nicht und habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut mir. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, um einen Platz für euch dort vorzubereiten. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern zurief, lauteten, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus hat uns also tatsächlich das gleiche Versprechen gegeben, wie der Vater damals seinem Sohn in Armenien. Jesus sichert uns zu, immer für uns da zu sein, bis er zurückkommen wird, um uns zu holen. Ja, Felsen werden einstürzen auf dieser Welt. Die Erde bebt auch in unseren Tagen immer wieder. Aber als Kinder Gottes brauchen wir keine Angst zu haben vor all diesen Katastrophen und Unglücken. Denn Jesus hat uns versprochen, uns zu holen, damit wir im Himmel bei ihm sind. Die Frage ist, wagen wir es, diesem Versprechen zu glauben, wenn das Leben über uns einstürzt? Wagen wir es, seiner Treue zu vertrauen, wenn unsere Welt ins Wanken gerät? Oder fragt eine vorsichtige Stimme in dir, was wird eigentlich sein, wenn all das zusammenbricht? Beschleicht dich vielleicht auch ab und an dieser Zweifel, ob das wirklich wahr ist, dass Jesus für dich da sein wird? Zweifelst du auch manchmal daran, ob seine Worte wirklich zuverlässig sind? Woher sollen wir wissen, dass Jesus tun wird, was er sagte? Wie können wir glauben, dass er die Steine tatsächlich beiseite schieben wird, um uns zu befreien? Ich denke, weil er es bereits einmal getan hat. Kehren wir noch einmal zu jenem Augenblick zurück. Setzen wir uns auf den kalten Boden in der Grabkammer und fühlen die Dunkelheit an jenem Sonntagmorgen. Stille umgibt und quält uns. Und wir schauen mit den Augen unseres Herzens auf das, was wir in Wirklichkeit nie sehen konnten. Wir sehen Jesus im Grab liegen. Es ist still und kalt. Der Tod hat seine größte Trophäe gefordert. Jesus schläft ja nicht in diesem Grab. Er ruht sich dort nicht aus. Er liegt auch nicht im Koma. Er liegt tot in diesem Grab. Er hat keine Luft mehr in seinen Lungen, keine Gedanken mehr in seinem Gehirn. Es ist kein Gefühl mehr in seinen Gliedern. Sein Körper ist so leblos wie die Steinplatte, auf die er gelegt wurde. Dafür haben die Scharfrichter gesorgt. Als Pilatus hörte, dass Jesus tot war, fragte er die Soldaten, ob sie sich dessen sicher sind. Und sie waren sich sicher. Hätten sie gesehen, dass der Nazarener noch zuckte, hätten sie ihm die Beine gebrochen. Und hätten sie auch nur ein Stöhnen gehört, dann hätten sie ihn am Kreuz hängen gelassen. Doch das alles war nicht nötig. Die Römer verstanden ihr Handwerk sehr gut und ihre Aufgabe war erledigt. Sie zogen die Nägel heraus, sie nahmen den Leichnam vom Kreuz, sie übergaben ihn Josef und Nikodemus. Josef von Arimathäa und Nikodemus, der Pharisäer, die hatten extra bei Pilatus gefragt, ob sie den Leichnam haben dürften. Sie waren mächtige, reiche und einflussreiche Männer in Israel. Für einen Atemzug Jesu hätten sie alles gegeben. Sie waren sich sicher, dass Jesus der von Gott versprochene Retter war. So sicher, dass sie dafür ihren Ruf und ihre Stellung in der Führungsschicht der Juden aufgaben. Jesus hatte ihr Herz berührt. Er hatte den Glauben an den Messias in ihnen ganz neu bestärkt. Darum gab es für sie nur eins. So sehr die Soldaten Jesus tot sehen wollten, so sehr wollten diese Männer, dass er lebt. Während sie das Blut aus seinem Bart wuschen, horchten sie, ob er nicht doch noch atmete. Als sie das Tuch um seine Hände banden, hofften sie, einen Pulsschlag zu fühlen. Was hätten sie alles für ein Lebenszeichen von Jesus gegeben? Doch sie fanden keins mehr. Also taten sie mit Jesus, was man damals mit einem toten Mann machte. Sie wickelten ihn in saubere Leinentüchern und erlegten sie ihn in ein Grab, in das Grab Josefs. Römische Wachtposten wurden davor aufgestellt, um die Leiche zu bewachen, denn Jesus hatte ja vorhergesagt, dass er von den Toten auferstehen würde. Ein römisches Siegel wurde auf dem Stein vor dem Grab angebracht, und 2 Tage lang näherte sich niemand diesem Grab. Doch dann kam der Sonntag. Und mit dem Sonntag kam Licht, ein Licht im Grab. Ein helles Licht, ein gedämpftes Licht, ein aufblitzendes oder flackerndes Licht, wir wissen es nicht genau, aber es war ein gewaltiges Licht, denn Gott ist das Licht. Und mit dem Licht kam das Leben. Kaum war die Dunkelheit gebannt, da wurde die Verwesung rückgängig gemacht. Jesus atmet, seine Brust hebt sich, die trockenen Lippen öffnen sich, die starren Finger regen sich, Herzklappen pulsieren, Gelenke kommen in Bewegung. Ich jedenfalls kann mir das kaum vorstellen, wie wunderbar das gewesen sein muss. Und ich staune darüber, nicht nur aufgrund dessen, was ich sehe und mir vorstelle, sondern aufgrund dessen, was ich weiß. Denn ich weiß, dass auch ich einmal sterben werde. Ich weiß ja, dass auch ich einmal begraben werde. Meine Lungen werden einmal leer sein wie seine. Meine Hände werden erstarren wie die von Jesus. Doch weil Jesus leibhaftig aus diesem Grab auferstanden ist und weil der Stein am Ostermorgen weggerollt war, seitdem weiß ich, dass auch ich eine Hoffnung habe, dass ich Zukunft habe. Ja, in uns wurde mit diesem Tag ein machtvoller Glaube gelegt. Paulus beschreibt diesen Glauben einmal als Wiege der Hoffnung. Und ich lese uns dazu aus dem 6. Kapitel des Römerbriefes, die Verse 5-9. Paulus schreibt, da wir in seinem Tod mit Jesus verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, wissen wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir sind uns so sicher, weil Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. So bestätigt Paulus den Korinthern, alle Menschen sterben, weil alle mit Adam verbunden und verwandt sind. Ebenso werden aber durch Christus alle lebendig gemacht und ein neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge, Christus zuerst, und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Seit Ostern gibt es also für Paulus und für jeden, der Jesus nachfolgt, ein wunderbares Versprechen. Es kommt direkt von Gott Denn er sagt dir heute, die Auferstehung meines Sohnes beweist dir, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und gleichzeitig kündigt sie dir an, dass auch du einmal auferstehen wirst. Aber können wir diesem Versprechen Gottes wirklich glauben? Woher wollen wir wissen, dass die Auferstehung tatsächlich passiert ist? Wer kann uns sagen, dass das Grab wirklich leer war? Auch das sind gute Fragen, wichtige Fragen. Denn Paulus schreibt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Mit anderen Worten, wenn Jesus auferweckt wurde, dann werden seine Jünger auch auferweckt werden. Und wenn er nicht auferweckt wurde, dann könnten wir uns die Sache mit dem Glauben getrost sparen. Die Auferstehung ist sozusagen der Eckstein unseres Glaubens. Und wenn der Eckstein stabil ist, dann steht auch das Gebäude sicher. Wenn man ihn herausbricht, dann stürzt das ganze Gebäude ein. Dieser Eckstein der Auferstehung ist jedoch nicht leicht aus den Fugen zu heben. Denn wenn Jesus nicht in diesem Grab ist, wo ist er dann? Manche spekulieren, dass er nie gestorben ist. Die Leute damals sollen etwas unerfahren gewesen sein und hielten Jesus nur für tot. In Wirklichkeit soll er nur bewusstlos gewesen sein. Nach 2 Tagen wacht er schließlich auf und verlässt das Grab. Mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist diese Theorie? Jesus erleidet Folter, Auspeitschen, Durst und Austrocknen, Nägel in Händen und Füßen und zuletzt ein Speer in seiner Seite. Könnte ein Mensch eine solche Misshandlung überleben? Und wenn ja, könnte er dann eigenhändig einen riesigen Stein vom Grab wälzen und anschließend die römischen Wachtposten überwältigen und fliehen? Ich bitte dich, gib den Gedanken auf, dass Jesus nicht tot war. Die römischen Soldaten wussten ganz genau, wann ein Mensch tot war und wann nicht. Es gibt keinen, der die Kreuzigung wirklich überlebte. Dann gibt es andere Leute, die beschuldigen die Jünger, sie hätten den Leichnam gestohlen, um die Auferstehung vorzutäuschen. Sie sollen sich nachts zum Grab geschlichen haben, um die römischen Soldaten davor zu überfallen. Stellen wir uns auch das mal vor. Einfache Fischer, die schon bei der Verhaftung von Jesus gleich Reißaus nahmen, die so viel Angst haben, dass sie sich noch nicht mal unter das Kreuz trauten und dort bei Jesus standen, die wagen nun plötzlich den Aufstand, als er tot ist? Frisch bekehrte Steuereintreiber, die meiste Zeit ihres Lebens nur Geld gezählt haben, nehmen es plötzlich mit gut bewaffneten römischen Soldaten auf? Sie halten die Soldaten fest, sie rollen den versiegelten Stein weg, sie packen die Leiche aus, denn das Leichentuch wurde im Grab gefunden, und dann entwischen sie unerkannt? Wer soll denn diese Geschichte glauben? Ich finde jedenfalls, das klingt nicht besonders einleuchtend. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, wozu wäre es gut gewesen? Wenn die Jünger den Leichnam gestohlen hätten, wie erklären wir dann ihren Märtyrertod? Die meisten von ihnen starben, weil sie ihren Glauben nicht aufgeben wollten, dass Jesus lebt. Sie gaben ihr Leben für den auferstandenen Herrn und sie starben alle sehr, sehr überzeugend dabei. Woher nahmen die Jünger die Kraft dazu? Haben sie sie aus einer Lüge bezogen? Ich glaube nicht. Ich denke, sie waren von dem Auferstandenen so begeistert, weil sie ihm persönlich begegnet sind. Diese Begegnung mit dem lebendigen Jesus gab ihnen Mut und Kraft, für ihn zu sterben. John Stott hat recht, wenn er schreibt, Heuchler und Märtyrer sind nicht aus demselben Stoff gemacht. Das zeigt sich an den Jüngern ganz, ganz deutlich. Schließlich gehen einige Leute sogar so weit, dass sie behaupten, die Juden hätten den Leichnam gestohlen. Das ist möglich, denn die Führer der Juden machten mit den Römern ja gemeinsame Sache. Aber auch hier ist die Frage, warum sollten sie den Leichnam stehlen? Sie wollten doch, dass Jesus im Grab liegt. Und wenn sie den Leichnam gestohlen haben, warum zeigten sie ihn dann nicht, als die Nachricht von der Auferstehung sich wie ein Lauffeuer verbreitete? Wenn sie die Leiche Jesu auf eine Totenbahre gelegt hätten und dann im Triumphzug durch Jerusalem gezogen wären, dann wäre die Bewegung von Jesus wie eine Fackel im See ganz schnell verloschen. Aber sie zeigten die Leiche nicht, weil sie keine hatten. Doch wenn weder die Juden noch die Jünger den Leichnam haben, wo ist er dann geblieben? Nun, in den vergangenen 2000 Jahren haben Millionen Menschen die einfache Erklärung angenommen, die der Engel Maria Magdalena gab. Als Maria das Grab besuchen wollte und es leer fand, wurde ihr gesagt, er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. 3 Tage lang verweste der Leichnam Jesu. Denkt daran, er lag nicht nur einfach da, er verweste. Die Wangen sanken ein und die Haut wurde bleich. Doch nach 3 Tagen wurde dieser Prozess rückgängig gemacht. Tief im Innern des Grabes regte sich etwas und der lebendige Christus trat wieder hervor. Und in dem Augenblick, in dem er hervortrat, änderte sich alles. Paulus erklärt uns, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, war dies ein Zeichen dafür, dass der Tod nicht mehr das Ende von allem ist. Ist das nicht wunderbar? Ostern ist das Zeichen dafür, dass der Tod nicht mehr das Ende von allem ist. Ich wünsche dir, dass du so richtig bei diesem Satz aufblühst, dass du das wirklich in dir wirken lässt. Der Tod ist nicht mehr das Ende, es ist ein Anfang. Denn für alle, die aufrichtig nach einem Sinn im Leben gesucht haben, ist die Auferstehung doch die anschauliche Verkündigung, dass es sich wirklich zu glauben lohnt. Weil Jesus auferstanden ist, können wir darauf vertrauen, dass es einmal eine letzte Gerechtigkeit geben wird. Jeder wird einmal vor seinen Schöpfer treten müssen. Weil Jesus auferstanden ist und mit einem neuen Körper gesehen wurde, können wir darauf vertrauen, dass auch wir einmal auferstehen werden und einen neuen Körper für die Ewigkeit bekommen. Ja, weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass der Tod nicht mehr die Endstation ist. Er ist die Eingangshalle in Gottes neue Welt. Und wenn wir uns hier eng mit Jesus verbunden haben, dann dürfen wir uns auf eine Zeit freuen, dort im Himmel, wo es keine Fragen mehr gibt, wo uns keine Schmerzen mehr niederdrücken, wo Freude ohne Ende herrscht. Darum möchte ich dir an diesem Ostermorgen Mut machen, dich wieder ganz neu an diese wunderbare Zukunft zu erinnern, an offene Gräber, endlose Tage, an echten Lobpreis im Himmel. Glaub daran. Es lohnt sich. Thomas Gottschalk hat einmal gesagt, wenn ich am Ende mal die Augen zumache und merke, Jesus ist doch nicht Mensch geworden, dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Das ist das geringere Risiko, als wenn ich nicht an Gott glaube und nachher gibt es die Erlösung doch. Stell dir vor, was das für eine Enttäuschung ist, wenn es den Himmel tatsächlich gibt und du bist nicht dabei. Das wird dir wehtun und das wird auch deinen Schöpfer unendlich schmerzen. Darum überprüf bitte die Geschichte von der Auferstehung. Sie ist der Meilenstein in unserer Menschheitsgeschichte. Und Gott hat dafür gesorgt, dass es so viele Indizien gibt, die bestätigen, dass Jesus nicht in diesem Grab geblieben ist. Wenn du dich aufmachst und der Sache nachgehst, wirst du entdecken, dass Jesus wirklich lebt. Und dann wirst du auch keine Probleme mehr haben, den Rest seiner Geschichte für wahr zu halten. Denn durch die Auferstehung ändert sich wirklich alles. Der Tod ändert sich. Er war immer das Ende, jetzt ist er plötzlich der Anfang. Der Friedhof ändert sich. Früher gingen die Menschen dorthin, um sich zu verabschieden. Heute gehen sie hin und sagen, wir werden uns einmal wiedersehen. Sogar der Sarg ändert sich. Der Sarg ist nicht mehr ein Kasten, in dem Leichen versteckt werden. Er ist nun eher ein Kokon, in dem der Leib aufbewahrt wird, bis Gott ihn in den Himmel holt. Ja, dieser Tag wird kommen, an dem Jesus zurückkommt, um uns zu befreien. Denn er hat uns ja versprochen, ich werde kommen und euch holen. Und um zu beweisen, dass sein Versprechen ernst zu nehmen ist, wurde dieser Stein vom Grab beiseite gerollt, und der Körper Jesu wurde auferweckt. Ja, wenn die Uhr für diese Welt einmal abläuft, dann wird die Erde ein letztes Mal beben. Die Bibel sagt, dass ein Erdbeben die Welt erschüttern wird, wie es vorher keines gegeben hat. Und dann wird Jesus kommen. Hell wie ein Blitz wird er am Himmel auftauchen, damit jeder und jede ihn sehen kann, auch du und ich. Selbst die Toten werden den Staub auf die Seite schieben oder aus dem Meer wieder auftauchen, denn alle Knie, wirklich alle, sollen sich vor dem König der Könige verbeugen. Und nicht nur die Erde wird an diesem Tag vor Jesus erzittern, auch der Mond und die Sterne werden der Herrlichkeit Gottes Platz machen. Und denjenigen, die Jesus nicht kennen, wird es kalt den Rücken herunterlaufen. Sie werden versuchen zu fliehen, aber es wird keinen Ort mehr geben, den Jesus nicht erfüllt. Doch du und ich, wir werden in dieser Stunde keine Angst empfinden. Wir werden begeistert sein, weil wir ihn, den Herrn, ja kennen und auf ihn gewartet haben. Denn wir haben, wie der Junge in Armenien, das Versprechen unseres Vaters gehört und ernst genommen. Wir wissen, dass er den Stein weggerollt hat, nicht den Stein bei dem Erdbeben in Armenien, sondern den Stein von dem Grab Jesu. Und in dem Augenblick, in dem er den Stein wegrollte, schob er auch alle Gründe beiseite, die uns an seiner Liebe und an seiner Herrlichkeit zweifeln ließen. Wir können wirklich, wie der Junge in Armenien, den Worten unseres Vaters vertrauen. Er verspricht, wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin dir vorausgegangen durch die größte Finsternis, durch den Tod. Nun erwarte ich dich in einer neuen Wirklichkeit, von solcher Freude und Schönheit, wie du sie dir kaum vorstellen kannst. Ja, ich bin dir vorausgegangen, und doch bin ich ganz nah bei dir. Bei jedem Schritt, den du gehst, triffst du auf mich. Prüfe mich ruhig, ob es stimmt, was ich sage. In jedem Dunkel, das seine Schatten über dein Leben wirft und dir Not und Kummer bereitet, rufe mich an. Und gib dich nicht eher zufrieden, bis du meine Hand spürst. Meine Hand, die dich hält. Meine Hand, die dich aufrichtet und führt. Bis du mein Licht siehst, das dir einen neuen Weg zeigt. Hör bitte nicht auf zu hoffen, bis seine Strahlen deine Dunkelheit besiegt haben. Du sollst die Wärme fühlen, die von mir ausgeht und die neu deine Lebensfreude weckt. Lass mich auch meine Hände auf deine Wunden legen, auch auf die, die längst verheilt zu sein scheinen und die doch immer wieder bei dir aufbrechen. Die verpassten Chancen, denen du nachtrauerst, die Verbitterungen anderen gegenüber, die dich verletzt haben, die Seiten an dir, über die du selbst so unglücklich bist und mit denen du dir und anderen immer wieder Schaden zufügst. Verbirg sie nicht vor mir. Ich möchte dir nicht wehtun, durch meine Berührung werden sie heilen, denn mir ist nichts unmöglich. Und wenn du mir immer weiter folgst und vertraust, dann wirst du einmal neben mir stehen in meiner Herrlichkeit. Dann kannst du die Stellen sehen an meinen Händen und meinen Füßen und an meiner Seite, aus denen mein Blut für dich geflossen ist. Und wenn du dich selbst anschaust, dann wirst du keinen Makel mehr an dir finden. Mein Vater wird dich in seine Arme nehmen und deine Freude wird unbeschreiblich sein und nie wieder enden. Amen.